NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
5. November 1948. Das Gesetz zur Gründung der Kreditanstalt für Wiederaufbau wird verkündet.
Denken Sie auch, liebe Hörer, die heimische Großindustrie habe wenig gemein mit der Wiederansiedlung fast ausgestorbener Pflanzenarten wie Kartäusernelke, Wiesenküchenschelle oder Ackerwachtelweizen? Oder deutsche Häuslebauer und Wildhüter in Südafrika, die seien so verschieden wie Äpfel und, sagen wir mal, die Marula-Frucht? Dann haben Sie recht.
Und auch wieder nicht. Denn es ist so. Ob nun Thyssen, Mannesmann oder Hösch nach dem Krieg oder 2017 eine kleine brandenburgische Start-up-Firma zur Renaturierung beispielsweise der Lausitz, ob der Bau zigtausender Eigenheime seit den 1950er Jahren oder heute der Kampf afrikanischer Parkranger gegen den illegalen Handel mit angeblich wunderheilkräftigem Nashornpulver, all diese Unternehmen und Projekte wurden oder werden angeschubst und gefördert mit Geldern ein und derselben Deutschen Bank.
Das heißt eigentlich gerade nicht Bank, sondern Kreditanstalt.
Kreditanstalt für Wiederaufbau.
So wurde das staatliche Kreditvergabeinstitut bei seiner Gründung 1948 genannt. Ganz bewusst, sagt Werner Plumpe, Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Goethe-Universität Frankfurt. Um deutlich zu machen,
dass man also nicht direkt in das Geschäft eintritt, sondern dass die Banken als Vermittler dableiben und dass man eben aus der Kreditanstalt für Wiederaufbau keine Konkurrenz für den privaten Banksektor werden lassen wollte.
Weil der Name so sperrig ist, spricht man heute aber doch gerne von einer Bank. Hausbank der Bundesregierung heißt es oft. Oder Deutschlands Superbank. Und einmal titelt die Presse
Deutschlands dümmste Bank.
Der Hintergrund?
Das war ja diese dumme Überweisung.
Ein Mitarbeiter der KfW hatte am 15. September 2008 um exakt 8.55 Uhr auf den falschen Knopf gedrückt. Ob aus Unkenntnis oder Schusseligkeit, es war ein Montagmorgen, wurde nie geklärt.
Knapp 320 Millionen Euro waren futsch. Überwiesen an Lehman Brothers, obwohl die amerikanische Investmentbank in der Nacht zuvor Bankrott angemeldet hatte. Die alarmierenden Meldungen im Netz hatte bei der KfW offenbar keiner gelesen.
Auch andere Negativschlagzeilen hat es gegeben. In den mittlerweile 70 Jahren seit Gründung der KfW als einer Körperschaft des öffentlichen Rechts am 5. November 1948. Zum Beispiel 1988. Jordanien brauchte damals Geld, 1,6 Milliarden Mark. Das Land wollte von Großbritannien Tornados kaufen, Kampfflugzeuge. Neben privaten deutschen Banken versprach auch die KfW etwas beizusteuern. Es gab stürmische Proteste im Bundestag. Bundesfinanzminister Stoltenberg pfiff die KfW notgedrungen zurück.
Oder 2008, der Skandal um die IKB. Diese Mittelstandsbank hatte sich am US-Hypothekenmarkt verzockt. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau sprang ihr bei, erhöhte ihre Anteile an der IKB. Eine höchst umstrittene Rettungsaktion. Am Ende wurde einer gegangen, genauer eine, Ingrid Matthäus-Meyer, damals die erste Frau im Vorstand der KfW-Bankengruppe.
Es scheint, als komme die KfW alle paar Jahre einmal kurz ins Gerede.
Ansonsten ist sie aber in der Öffentlichkeit im Grunde genommen ganz im Hintergrund und macht das alles sehr, sehr gut.
Gleichzeitig aber,
könnte man sagen,
so Werner Plumpe, Experte für Wirtschafts- und Industriegeschichte,
ist die Kreditanstalt so ein bisschen zur Krisenfeuerwehr des Staates geworden, weil er hier ein Instrument in der Hand hat, mit dem er in bestimmten Problemfällen gezielt und eben auch sehr wirksam eingreifen kann. Also da müssen nicht irgendwelche Reden gehalten werden, sondern da kann man gezielt und wirksam monetär in den ökonomischen Prozess eingreifen.
2017 geschah das zuletzt, als die KfW mit einem 150 Millionen Euro Überbrückungskredit die pleite Fluggesellschaft Air Berlin unterstützte. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau bildet heute mit drei Tochterbanken die sogenannte KfW-Bankengruppe. An 80 Standorten der Welt sitzen mehr als 6.000 Mitarbeiter. Als die KfW zwei Monate nach ihrer Gründung in einer Frankfurter Dreizimmer-Erdgeschosswohnung ihre Arbeit aufnimmt, sind es ganze fünf. Das Startkapital im Januar 1949?
1 Million Mark.
Die Bilanzsumme im Geschäftsjahr 2017?
472,3 Milliarden Euro.
Die KfW ist damit Deutschlands drittgrößte Bank. 1945, Kriegsende. Deutschland ist eine Trümmerlandschaft. Es herrschen Hunger und Wohnungsnot. Die Produktion in den drei Westzonen ist fast zum Stillstand gekommen. Es gibt keinen offiziellen Handel, keinen Ex- oder Import, nur den Schwarzmarkt und Schmuggel. Erste Care-Pakete treffen Mitte 1946 aus Amerika ein. Noch 2 Jahre später ist man angewiesen auf Hilfe vom einstigen Feind.
Mit 5,5 Millionen Pfund Lebensmitteln und Kleidung an Bord traf der amerikanische Frachter Gretna Victory im Bremer Überseehafen ein. Hier wurde die wertvolle Fracht auf 52 Güterwagen umgeladen. Es war der erste Freundschaftszug, der für Deutschland zusammengestellt wurde. Er brachte die Liebesgaben, freiwillige Spenden der Bevölkerung von 5 nordamerikanischen Staaten nach Westdeutschland.
Es fehlt an Rohstoffen. Vielerorts sind Transportwege, Straßen, Schienen und Brücken zerstört. Schlechte Voraussetzungen für ein Wiederaufblühen der Wirtschaft. Davon abgesehen war das Potenzial aber da.
Der Eindruck der vollständigen Zerstörung, der auf der Basis vor allen Dingen der zerstörten Städte entstanden ist, der traf für die Industrie eigentlich nicht so zu. Hier waren die Schäden sehr viel geringer, als man auf den ersten Blick annahm. Denn während des Krieges war viel investiert worden. Die Bomben haben vor allen Dingen die Städte getroffen. Von daher hätten viele der Unternehmen gleich wieder anfangen können zu produzieren. Aber das durften sie nicht, weil die Besatzungsmächte ihnen das untersagt haben.
Auch Arbeitskräfte waren vorhanden, trotz der vielen Toten im Krieg. Immerhin waren rund 8 Millionen Menschen aus den ehemaligen Ostgebieten und der sowjetischen Besatzungszone in den Westen geflohen.
Die waren in der Regel gut ausgebildet. Also auch da war die Voraussetzung für den Wiederaufbau gut, nur durften die oder konnten eben nichts tun.
Der Grund? Die Siegermächte hatten eine große Angst, dass Deutschland wieder zu einer Gefahr für den Weltfrieden würde.
1918-19, das war das Argument, hatte man Deutschland zwar geschwächt und man hatte Teile des Landes weggenommen und man hatte es zu Reparationen verpflichtet, aber im Grunde war die wirtschaftliche Stärke da. Und die sei dann unter Hitler und im Zweiten Weltkrieg ausgebaut und genutzt worden, um Europa mit Krieg zu überziehen. Also, wenn man das verhindern will, wie kann man das machen?
Indem man das Land vollständig deindustrialisiert und in einen Agrarstaat verwandelt. Womit man nach Kriegsende zunächst auch begann.
Das war der Kern des Morgenthau-Plans.
Entwickelt schon 1944 durch den damaligen US-Finanzminister Henry Morgenthau.
Man machte jetzt allerdings eine ganz dumme Erfahrung damit. Wenn man Deutschland wirtschaftlich niederhielt, konnte das ja durchaus dem Zweck dienen, dass das Land nicht wieder stark wird. Nur, wie sollte Europa wieder aufgebaut werden, wenn der Hauptlieferant von Industriegütern, nämlich Deutschland, ausfällt?
Es tritt auf George Marshall mit einem gigantischen Wiederaufbauprogramm, wobei Deutschland gar nicht der größte Pro-Kopf-Nutznießer ist, sondern die Niederlande, Großbritannien und Frankreich. 13,7 Milliarden Dollar werden ab 1948 zur Verfügung gestellt, um 16 europäische und 3 asiatische Länder wieder auf die Beine zu bringen. Ursprünglich hatte man sogar den Sowjets Geld angeboten.
Als dann klar war, dass die Amerikaner die Verwendung des Geldes doch dazu nutzen wollten, die Wirtschaftsstruktur der jeweiligen Länder zu beeinflussen, da hat dann Moskau gesagt, das machen wir nicht mit. Und insofern sind dann die Länder jenseits des Eisernen Vorhangs nicht in den Genuss von Marshallplan-Mitteln gekommen.
Das European Recovery Program, mit anderen Worten der Marshallplan, gilt heute als clevere kalte Kriegsstrategie und als Wirtschaftsprogramm, von dem nicht zuletzt auch die USA profitierten, denn
die Amerikaner waren der Hauptexporteur bis 1945 geworden und mit dem Ende des Krieges waren viele amerikanische Hersteller plötzlich ohne Abnehmer und man wollte auf diese Weise auch der amerikanischen Wirtschaft helfen, also ihre Exporte forcieren, auch dann forcieren, wenn dort keine Dollars da waren, um amerikanische Güter zu kaufen.
Neues Geld hatten die Deutschen bereits in der Hand. Wenn auch ohne Deckung, etwa in Gold üblicherweise. Die Knappheit garantierte lediglich die Bank Deutscher Länder. Am 19. Juni 1948 wurden die ersten D-Mark verteilt.
Währungsreform. Nun ist es soweit. Das neue Geld, in Kisten verpackt, fertig zum Abtransport in die Verteilungsstellen. Im Morgengrauen des Sonntags rollen Wagen und Gefährte unter größten Sicherheitsmaßnahmen mit dem neuen Geld durch Stadt und Land. Schon lange vor dem Ausgabetermin des Kopfgeldes haben sich Schlangen an den Auszahlungsstellen gebildet. Jeder möchte bald das neue Geld in der Tasche haben.
Das Problem war nur, die frisch gedruckten D-Mark-Scheine nutzten deutschen Importeuren zunächst nichts, wenn sie Waren aus den USA einkaufen wollten. Hier kommen nun die sogenannten Gegenwertmittel ins Spiel. Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe.
Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Ein Ballen Baumwolle soll zu einer Spinnerei, die daraus Garn macht, damit man hinter Hemden und ähnliche Dinge daraus weben kann. Die Baumwolle kauft man in den USA.
Der amerikanische Importeur muss in Dollar bezahlt werden, die man ja leider nicht hat.
I ain't got a dime.
Die Amerikaner leihen also der deutschen Marshallplanverwaltung diese Dollars, geben die. Und mit diesen Dollars werden die Importe bezahlt. Der Ballen Baumwolle kommt an, aber der deutsche Importeur bekommt ihn nicht geschenkt.
Sondern entrichtet den Preis in D-Mark wiederum an die Verwalter des Marshallplans.
Das ist der sogenannte Gegenwert in D-Mark.
Die Amerikaner hatten nun zur Auflage gemacht, dass diese Gegenwertmittel für Wiederaufbaumaßnahmen und zur Produktivitätssteigerung verwendet würden.
Um das lenken zu können, gab es eben diese Kreditanstalt für Wiederaufbau, bei der man Kreditanträge stellen konnte, die dann bewertet wurden nach banktechnischen Gesichtspunkten, sodass das Geld, diese Gegenwertmittel, nicht in die USA abfloss, sondern hier im Land blieb und im Land verwendet werden konnte.
Feine Sache. Auch nicht schlecht.
Von den amerikanischen Dollarkrediten musste hinterher nur ein Teil zurückgezahlt werden. Die anderen sind als Gegenwertmittel geblieben und haben dann dauerhaft die Existenz der Kreditanstalt für Wiederaufbau begründet.
1949 trafen die ersten Marshallplangelder ein. Erste Kredite aus den Gegenwertmitteln vergab die KfW Anfang 1950.
Zunächst erhielten vor allem Großkunden Mittel für Investitionen. Bergbau und Stahlhütten, Elektro- und Chemieindustrie. Außerdem flossen KfW-Gelder in den staatlichen Wohnungsbau. Mit zunehmendem Wohlstand erhielten auch private Häuslebauer zinsgünstige Darlehen. Im Zuge des Wirtschaftswachstums profitierte schließlich der Mittelstand von der staatlichen Kreditvergabe.
Es dauert nicht lange, da ist Deutschland eine Wirtschaftsmacht, die nun selbst an andere Staaten Kredite vergibt. 1961 erhält die KfW den gesetzlichen Auftrag zur Entwicklungshilfe. Pakistan ist eines der ersten Länder, das damals KfW-Gelder erhält. Eines der jüngsten Projekte, das die KfW-Entwicklungsbank mitfinanziert,
das Southern African Wildlife College, eine renommierte Hochschule für Natur- und Umweltschutz. Hier werden unter anderem Wildhüter ausgebildet, die etwa im Kruger Nationalpark Nashornwilderer davon abhalten sollen, jedes Jahr mehr als 1000 Tiere zu töten, um die Hörner abzuschneiden.
Ich denke, unsere Motivation besteht darin, dass wir unser Naturerbe schützen. Und wir tun es nicht nur für Südafrika, sondern wir schützen es für die ganze Welt.
Nashornpulver gilt fälschlicherweise als medizinisches Wundermittel. Es erzielt neuerdings Preise fast wie Gold. Dass sich die KfW heute vermehrt die Förderung von Naturschutz und Klimaengagement auf die Fahnen schreibt, betont KfW-Vorstandschef Günter Bräunig auf der Bilanzpressekonferenz im Januar 2018.
Wir sind die größte Förderbank für erneuerbare Energien. Das wollte ich noch mal gesagt haben.
Green Finance heißt das Zauberwort. Die KfW sieht sich als Pionier in der Finanzierung von Nachhaltigkeit.
Gefördert werden dezentrale Klimaanlagen auf den Galapagos-Inseln, die Erhaltung der biologischen Vielfalt im Kaukasus oder eben jene Saatgutfirma aus dem Land Brandenburg, die sich um eine Wiederansiedlung von Küchenschelle oder Kartäusernelke bemüht.
Ironie der Geschichte: Das Unternehmen will mit einer innovativen Technik auch Gebiete renaturieren, in denen durch Braunkohleabbau riesige kahle Flächen entstanden. Einst hatte die KfW den Bergbau unterstützt. Nach dem Krieg, vor 70 Jahren, als die Geschichte der Kreditanstalt für Wiederaufbau begann.
Im Zeitzeichen erinnerte Almut Fink an das Gesetz zur Gründung der Kreditanstalt für Wiederaufbau, das am 5. November 1948 verkündet wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info.
Wissen, was die Welt bewegt.